Ich war vor einigen Wochen auf einem Predigerseminar, das heißt also, das war Predigtlehre, so für die Laien, wie ich ja einer bin. Und das war ganz interessant, aber vor allen Dingen ist es so, bei solchen Seminaren, dann erfährt man natürlich sehr viel, wie man es machen soll. Und vor allen Dingen erfährt man aber auch, was man für Fehler macht. Und ich habe natürlich auch jede Menge Fehler auf dem Seminar kennengelernt. Vor allen Dingen ein Fehler war, dass eben eine gute Predigt, die fängt immer mit einer Geschichte an. Und ich habe nie eine Geschichte gehabt. Ich bin immer voll direkt in den Bibeltext und tralala oder sowas. Und jetzt habe ich eigentlich auch keine Geschichte oder sowas. Ich kann vielleicht erzählen, dass ich möglicherweise... Ich habe so ein Bändchen mit Deutschlandfarben und so weiter. Das hätte ich heute angezogen, wenn Deutschland im Finale gewesen wäre. Das ist auch nichts. Ich war beim Friseur extra, bin trotzdem nicht im Finale. Okay, soweit zu unserer Geschichte. Das Predigtthema heute ist die Vergebung, und zwar nicht die Vergebung, die wir jetzt regelmäßig empfangen, sondern die Vergebung, die wir anderen gegenüber gewähren. Und das ist eigentlich so, dass eben in der Gemeinde, da ist das ein Geben und ein Nehmen. Wir leben von der Vergebung in der Gemeinde, dass wir einander immer wieder vergeben, weil wir auch immer wieder aneinander schuldig werden. Und trotzdem gibt es Bereiche, dass wir auch da immer wieder an Schwierigkeiten stoßen und wir merken, da ist eine Hemmschwelle. Und darum soll es heute gehen, dass wir uns diese Hemmschwellen vielleicht auch mal angucken. Das ist mehr ein seelsorgerliches Thema. Ich bin Seelsorger und was anderes kann ich nicht. Das ist eben so. Aber ich habe gar nicht angemacht. Entschuldigung. Moment. Du kannst lesen. Das ist egal.
Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen von ihnen, der ihm 10.000 Talente. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt.
Ja, diese Bibel Stelle ist, die hat für mich also zwei entscheidende Aspekte. Einmal schaut sie sehr tief in unsere Seele hinein und zum anderen ist sie unglaublich radikal. Zum Ersten ist es so, dass dieses in die Seele hineinschauen, das ist so unser Wesen und so weiter. Wir sind in der Lage, die Gnade Gottes eimerweise zu verkonsumieren. Aber bei den anderen, da Da schauen wir schon mal hin und sagen, naja, der andere und so weiter. Das ist so dieses Ungleichgewicht, das haben wir hier auch. Der eine hat, dem einen ist also sehr viel vergeben worden und dem anderen eigentlich wenig. Es stehen sich ungefähr irgendwie an Wertverhältnissen 120 Millionen Euro gegen 5.000 Euro gegenüber. Das sehen wir ungefähr. Ich habe das ungefähr ausgerechnet, Reinhard, wenn du wissen willst, wie, als Mathematiker kann ich dir hinterher erklären. Ich hoffe, es war richtig. Also ungefähr. Und das ist eigentlich, und so sind wir häufig auch unterwegs in unseren Gemeinden. Wir sehen genau, was der andere falsch macht. Und ja, und das ist nicht gut und so weiter. Außerdem haben wir das Gefühl, Gott hat uns ja besonders lieb. Oder sowas, weil wir sind ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber der andere, boah, was der alles hinter sich hat, mein lieber Schwan. Und so weiter, das muss man alles differenzieren und so weiter. Aber ich bin eigentlich der Beste. Das sehen wir auch. Das ist dieses Wesen und zum anderen ist es die ungeheure Radikalität. Wenn wir nicht vergeben, dann kriegen wir auch nicht vergeben. Das ist unheimlich radikal. Jedes Mal, wenn wir dann in der Gemeinde Vater Unser beten, dann beten wir, vergib uns unsere Schuld nicht, denn wir waren nicht bereit, unseren Schuldigern zu vergeben. Und das ist radikal und da kann man schon mal ins Schleudern kommen. So. Und jetzt ist es einfach so, warum haben wir trotz dieser biblischen Klarheit oder sowas immer wieder Schwierigkeiten mit Vergebung? Was ist das? Was hindert uns eben daran? Und ich habe mal versucht, drei Sachen daraus zu finden. Das ist sicherlich nicht das Einzige, aber möglicherweise sind das doch die entscheidenden Dinge. Das erste sind die Wiederholungen. Ich habe hier mal so eine Folie, das ist immer wieder der gleiche Wagen und immer wieder dieselbe Tätigkeit. Und so ist es auch häufig in unserem Leben, dass wir an den vielen Wiederholungen von den anderen irre werden. Das ist einfach so. Und das meint auch der Petrus hier, wenn er sagt, wie viel mal? Irgendwann muss doch mal Schluss sein, muss da mal eine Grenze geben. Aber bei Gott gibt es diese Grenze nicht. Bei Jesus ist es immer das erste Mal. Unsere Lieblingssünden, die wir so haben, die wir unser Leben lang vor uns herschieben, wo wir immer wieder um Vergebung beten, dann ist es wieder weg. Und dann ist es wieder das erste Mal. Und das kann man sich angewöhnen. Man kann sich eine Haltung angewöhnen, dass man sich deutlich macht, ja, das war jetzt das erste Mal und so weiter. Auch gestern schon wieder und so weiter habe ich es versucht zu praktizieren. Die Waltraud hatte mal wieder das Handy vergessen. Ich wollte dringend erreichen und so weiter, musste dringend telefonieren und so weiter. Der Robert hat mich gesehen, wie ich da in Leuskirchen rumgelaufen bin mit meinem Handy am Ohr und so weiter. Sie hatte das Handy aber aus oder was weiß ich, hat es nicht gehört. Und nachdem ich da 10 Minuten dann irgendwie die ganze Sache versucht hat, habe ich gesagt, immer wieder dasselbe. Habe ich gesagt, nein, ist das erste Mal gewesen. Und das kann man sich einüben. Das ist eine Sache, die kann man sich bei diesen Wiederholungen einüben. Dann bekommt man irgendwie eine neue Sicht von den Dingen. Bei dem zweiten wird es schon ein bisschen schwieriger. Und jetzt kommen wir schon irgendwie tiefer in den seelsorgerlichen Bereich hinein. Das ist, den Schalter umzulegen oder sowas. Wir kennen diese Bibel, Stelle und wir wollen vergeben. Und es ist uns auch wirklich ernst damit. Und wir legen den Schalter um, indem wir rational sagen, ich vergebe. Und das ist bei Gott auch mit Sicherheit dann gültig. Aber unsere Seele, unsere ganzen Emotionen, die kommen da nicht mit. Oder sowas, weil sich ja die Verletzungen, und jetzt geht es wirklich um Verletzungen, jetzt geht es nicht um Wiederholung von wegen Handy, weil sich ja die Verletzungen, die wir haben und die sich in unserem Leben eingerichtet haben. Jeder hat irgendwo Verletzungen, die einigen mehr, die anderen weniger, die einen tiefer und die anderen weniger tief. Diese Verletzungen spielen sich nicht im rationalen Bereich ab, sondern im emotionalen Bereich. Und wenn ich nur den Schalter umlege und denke, prima, hab vergeben oder sowas, dann ist das bei Gott gültig und trotzdem bleibt der Schmerz zurück. Und dann komme ich in so eine Falle rein, oder sowas, also die Folie, die habe ich selber gemacht, das sieht man, ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Diese Falle ist, ich vergebe und dann versage ich, weil ich merke, der Schmerz ist immer noch da. Es bleibt immer noch was übrig. So weiter, wenn ich diesen Leuten begegne, wenn ich an die Sachen denke, dann kommt das immer wieder hoch und so weiter. Warum? Und dann habe ich Schuldgefühle, weil ich denke, ja, ich bin kein guter Christ. Irgendwie versage ich und so weiter. Ich kann eben nicht vergeben, dann vergebe ich nochmal und dann fängt das ganze Spielchen wieder von vorne an. Oder sowas. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, müssen wir eins im Blick haben. Die Seele geht zu Fuß. Unsere Seele braucht Zeit. Die Seele ist verletzt worden und nicht der Kopf. Der funktioniert wunderbar und so weiter. Aber die Seele ist verletzt. Die Seele hat eine Macke. Und die geht zu Fuß. Die braucht Zeit. Und darum sollten wir uns, wenn wir so etwas spüren in unserem Leben, wenn wir sowas haben, sollten wir uns die Zeit auch nehmen. Wir sollten und vor allen Dingen auch hinschauen, was ist mit uns und so weiter. Wo tut's weh? Was tut weh? Oder sowas. Und dann bringe ich das eben vor Gott oder sowas. Und dann versuche ich dann irgendwie mit ihm in der entsprechenden Zeit auch damit klarzukommen. Möglicherweise ist das auch ein Bereich, wo ich mal eine seelsorgerliche Hilfe in Anspruch nehmen kann, wo ich dann auch ein Stückchen begleitet werde. Aber ein Wort an die Seelsorge, an uns selber und so weiter, lasst euch Zeit. Wenn wir rational vergeben haben, wenn wir den Schalter umgelegt haben, dann ist das bei Gott gültig. Aber wir sollen ja frei werden oder sowas. Und Jesus will uns, das war der maßgebliche Zeitpunkt oder sowas, und Jesus will uns ja dahin führen, dass wir eben nicht mehr von der Vergangenheit definiert werden, dass nicht mehr die Erinnerungen an das, was mir eben passiert ist und was hochkommt und so weiter, in meinem Leben jetzt die ganzen Handlungen kontrolliert. Ich soll ja frei werden davon. Und das ist die Befreiung, die er uns schenken will. Die Vergebung gilt bei ihm, aber wir haben noch die Möglichkeit, die Befreiung, diese neue Freiheit zu bekommen, indem wir jetzt in der Realität unser Leben genießen können und sind von der Vergangenheit losgelöst, so weiter, weil wir sie hinter uns gelassen haben durch Vergebung. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt und das ist der schwerste. Und der betrifft aber auch nicht jeden. Das ist jetzt nur noch eine ganz kleine Gruppe eigentlich oder sowas und viele von uns, die können sich jetzt einfach zurücklehnen und das einfach mal als Information auf sich einwirken lassen, so weiter, weil nicht jeder, der jetzt nicht vergeben kann, der ist trotzig oder sowas, sondern es gibt eben auch andere, die aus anderen Gründen nicht vergeben können. Und das haben wir hier. Und wenn der letzte Rest an Menschenwürde noch mein Hass und mein Groll ist oder sowas, ja, dann habe ich unheimlich große Schwierigkeiten, das loszulassen. Oder sowas. Es gibt Menschen, und wir reden hier von Trauma, wir reden hier von Folter, wir reden hier von Missbrauch und wir reden hier von Vergewaltigung. Die haben nichts anderes. Die haben nichts anderes als ihren Hass und den Zorn und die Verbitterung. Und die halten daran fest, und zwar aus Not. Denn wenn sie das noch abgeben, dann sind sie ganz nackt, dann haben sie Angst, jetzt habe ich nichts mehr. Und das geht nicht. Das ist mein letzter Rest an Würde. Und diese Menschen brauchen einen langen Vergebungsprozess, aber auch das ist möglich. Und bei denen ist es dann so, dass wenn die Vergebung dann vorüber ist und so weiter, dann ist die fremde Schuld der daraus resultierende Schmerz und die ganzen negativen Emotionen sowie der Rechtsanspruch an Vergeltung, denn das hat die Person. Ihr ist Unrecht geschehen und das Unrecht bleibt. Der Rechtsanspruch ist da, aber der wird trotzdem an Jesus abgegeben. Und das ist die absolute Vergebung und das ist natürlich, ja, und das kann lange dauern. Aus diesem Grunde brauchen wir den Vergebungsprozess. Und den hänge ich jetzt noch hinten dran. Und der fängt natürlich mit der Entscheidung an, beziehungsweise damit, dass ich mir überhaupt erstmal im Klaren bin, dass da noch irgendwas in meiner Seele ist. Ich habe ja in der Regel sehr viel verdrängt oder sowas. Wenn mir irgendwas irgendwas passiert ist in meinem Leben, was Negatives, dann wird das erstmal verdrängt oder sowas und ruht erstmal da unten. Und das kann auch jahrelang da unten bleiben. Aber irgendwann kommt es mal hoch oder sowas. Und dass, wenn was hochkommt, dass ich dann innehalte und nicht wieder den Deckel drauf mache, sondern sage, Mensch, was ist da los oder sowas. Und dass ich dann hingucke und mich dann entscheide, okay, ich will vergeben. Und danach kommt der entscheidende, der zweite, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, das ist die Abrechnung. Die Abrechnung ist der Bereich, das ist die Zeit, wo diese schwerstverletzten Menschen ihre Schuld einklagen dürfen. In dem Moment bekommen sie die Würde zurück. In dem Moment sagt man ihnen, du hast ein Recht auf Zorn, du hast ein Recht auf Hass, denn dir ist ungeheures Unrecht geschehen. Man gibt ihnen diese Würde zurück. Und in dem Moment, und dieser Prozess, der kann lange dauern. Und jetzt ein Wort an die Seelsorger unter uns. Lasst euch Zeit, lasst vor allen Dingen den Betroffenen Zeit. Der Betroffene legt fest, wie lang ein Seelsorgeprozess ist. Nicht wir. Wir ziehen den nicht. Wir brauchen nicht vorbildmäßig, guck mal hier, ich bin der Größte, so musst du es machen. Nein, der Betroffene, der gibt vor. Dann müssen wir uns wirklich auch die Zeit nehmen, mit dem diesen Weg zu gehen. Der Prozess, so ein Prozess kann eben lange dauern. Bei einer Frau in Magdeburg, die ist also in ihrer Kindheit schwerst misshandelt worden und so weiter, so richtig festgebunden am Stuhl und dann mittelalterliche Bestrafung über Jahre. Die hat auch für diesen Prozess einige Monate gebraucht, fast ein Jahr. Und der Höhepunkt war, dass sie zu dem Grab ihres Stiefvaters gegangen ist und hat auf dem Grab laut ausgerufen, Vater, sowieso, ich hasse dich. In dem Moment, da hatte der Zorn und die Anklage den Höhepunkt erreicht und in dem Moment wurde sie frei und dann konnte sie in den nächsten Prozess reingehen. Und das war dann der Verzicht auf den Zorn, der Verzicht auf den Rechtsanspruch, um Jesu willen, und zwar nicht, weil das jetzt gut geworden ist und weil das ja gar nicht so schlimm war, sondern um Jesu willen. Und das ist das Entscheidende. An den Punkt müssen wir kommen, dass wir es um Jesu willen tun, weil er uns unsere Schuld auch vergeben hat, weil unsere Schuld wirklich auch am Kreuz unter Folter erkämpft worden ist. Unsere Vergebung. Und aus diesem Grunde, aber das ist eben eine Sache, die braucht Zeit. So, und dann irgendwie kommen die ganz entspannenden Punkte von dem Vergebungsprozess und so, dann gibt diese Person diese Schuld, diesen Schmerz und diesen Rechtsanspruch auf Klage und so weiter eben an Jesus ab. Und dann kommt etwas sehr Schönes, was ich in der Seelsorge häufig auch immer wieder dann erlebe, dass Jesus übernimmt. Da kann man wirklich spüren, wie da wirklich, wirklich eine Übergabe oder eine Übernahme sich vollzieht. Und das ist wirklich eine ganz wunderbare Sache. Und dann kann die innere Heilung anfangen. Und dieser Prozess ist wichtig. So, und jetzt kann der eine oder andere sagen, was willst du, Heini, überhaupt? Dich hat doch jeder lieb. Du hast doch noch nie in deinem Leben mal so richtig schwierige Sachen erlebt. Es kann sein, es stimmt, ich bin nicht missbraucht worden, ich bin nicht misshandelt worden, ich bin nie auf der Flucht, ich habe nicht Hab und Gut verloren, ich musste nicht zugucken, wie mein eigener Vater hingerichtet wäre. Das sind alles eben Beispiele, die ich schon gehört habe in der Seelsorge. Auch, dass ein Kind die Hinrichtung seines eigenen Vaters mit ansehen musste bei den Nazis. Ist bei mir alles nicht passiert, das ist richtig. Aber es gab eine Situation in meinem Leben, wo ich auch in dieser Hinsicht einmal sehr herausgefordert worden bin. Und ich kann das jetzt auch sagen, weil das mit der Person abgesprochen worden ist vorher, dass wenn es zur Ehre Gottes dient oder wenn es in bestimmten Situationen dienlich ist, dann sprechen wir das an. Viele wissen vielleicht, dass ich zum zweiten Mal verheiratet bin, meine erste Frau ist tot. Und nachdem wir wenige Jahre verheiratet waren, hatte die plötzlich einen anderen. Und da kommt natürlich Freude auf. Vor allen Dingen bei den Männern. Und ich habe die ganze Achterbahn durch. Hass, Wut und Zorn oder sowas. Irgendwie Mordgedanken und so weiter. Aber auch die andere Seite und so weiter, von wegen Selbstanklage, Selbstmitleid, dieses Gefühl, nicht zu genügen und so weiter, der letzte Penner zu sein und so weiter. Dann war die Zeit wieder vorüber und dann haben wir uns unterhalten. Dann hatten wir drei Möglichkeiten. Entweder wir gehen auseinander und so weiter, Schluss, aus, Ende. Oder wir machen einfach so weiter und ungefähr wird schon irgendwie gehen. Oder wir vergeben. Wir haben uns dann für die dritte Möglichkeit entschieden. Wir haben gesagt, okay, wir vergeben, so wie Jesus vergeben hat. Wir reden nie mehr darüber. Und so war es dann auch. Es sei denn zur Ehre Gottes oder wir können es in einer seelsorgerlichen Situation gebrauchen. So war es dann auch. Und wir müssen natürlich beide, wir müssen alle beide eben auch Schuld bekennen. Es sind immer zwei da dran. Vielleicht der eine mehr, der andere weniger oder sowas, aber ich will mir auch mal einen ganz schönen Teil an Schuld selber zugestehen. Und dann haben wir das vor Gott gebracht und es gibt bei jungen Männern so eine Haltung, die sieht ungefähr so aus und so weiter, 95% der Weltbevölkerung, die sind blöd und die restlichen 5, das bin ich. Ich weiß, wo es lang geht oder sowas. Und wenn man natürlich so in einer jungen Ehe lebt, dann ist das nicht gut oder sowas. Und das war ich auch. Gut, wir haben das dann aufgedeckt, wir haben die Vergebung in Anspruch genommen und ich will euch was sagen. Danach wurde unsere Ehe so richtig gut. Dann ist Liebe gewachsen, dann bekam unsere Ehe Tiefgang und so weiter, dann war Vertrauen da und so weiter, dann war eine große Opferbereitschaft da. Dann ist richtig was passiert. Und zwar im positiven Sinne. Wenn wir unsere Schuld aufdecken, dann deckt Gott zu. Und dann legt er noch Geschenke oben drauf. Amen.